Unser Predigtext für heute ist aber ganz woanders und ist trotzdem interessant, weil der wiederum anschließt an die letzte Predigt. Dann lasst uns mal reingucken. Also, wir lesen miteinander Kolosser, Kapitel 2. Ab Vers 6. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Gewurzelt und aufgebaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend in demselben mit Danksagung. Seht zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eigenen Betrug nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen der Welt, nicht nach Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid verbindet in ihm, welcher das Haupt des Fürstentums und jede Gewalt ist, in welchem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in welche ihr auch mit auferweckt worden seid, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und in der Vorherrschaft eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Als er ausgetilgt hat, die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die wider uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe, das heißt, an demselben, also an dem Kreuz, oder in sich selbst, über sie einen Triumph. Das ist unser Text. Vorneweg war der Schwerpunkt, also von Anfang bis zum Vers 10 und heute von Vers 6 bis Vers 15. Das heißt, der Mittelteil wird mit einem anderen Fokus nochmal als Predigtext genutzt. Und ich will mich hier darauf beschränken, wie ihr den Christus Jesus empfangen habt. Was heißt das? Wie haben wir ihn empfangen?
Erstmal muss man ihn kennenlernen. Und wenn ich aus meiner Vergangenheit spreche, durch christliche Lieder, die wir musiziert haben, da habe ich zum ersten Mal gehört, diesen Heiland. Und dann ging das irgendwie weiter.
Ja. Ich denke, ich habe letzte Woche schon darauf hingewiesen, jeder von uns hat einen anderen Zugang. Jeder hat eine andere Art, wie er ihn empfängt. Und das bedeutet, wenn es heißt, wie ihr ihn empfangen habt, sollt ihr auch in ihm wandeln. Das bedeutet tatsächlich, dass das eine individuelle Geschichte hat. Vielleicht ist das das größte Problem, was Menschen haben, die in christlichen Familien aufwachsen, dass die ja relativ frühzeitig mit Zeugnissen und verschiedenen Wegen, wie andere Jesus in ihrem Leben aufgenommen haben, konfrontiert werden und irgendwann feststellen, ich auch nicht. Und dann eröffnet das, so kenne ich das auch persönlich, aber auch bei sehr vielen Kindern, Gläubiger, Eltern, erlebt, eröffnet das teilweise jahrelangen und manchmal sogar lebenslangen Prozess des Suchens und Zweifelns und am Ende Verzweifelns. Weil eine Sache nicht bedacht wird, dass nämlich die Beziehung zwischen Gott und seinen Kindern so individuell ist wie die von Eltern zu ihren Kindern. Jedes ist anders. Natürlich gibt es Gemeinsamkeiten, natürlich gibt es eine gleiche Basis und trotzdem ohne diese persönliche Beziehung fehlt das Entscheidende. Und das ist insofern wichtig, weil uns der heutige Text sagt, nicht nur wie ihr ihn empfangen habt, wandelt auch, sondern so wandelt auch. Das bedeutet, es gibt Unterschiede in der Beziehung, es gibt Unterschiede in der Nähe, es gibt Unterschiede in dem, was man von den Eltern angenommen hat. Und trotzdem gehören Kinder zu den Eltern. Und trotzdem gehören Gottes Kinder zu dem Vater. Aber es gibt unterschiedliche Begabungen, Berufungen und Dienste. Und hier macht der Apostel Paulus Mut, auch erstens in dieser Verbindung zu bleiben, aber auch diese persönliche Nachfolge zu respektieren. Wir kennen das von den Jüngern, dass Jesus 12 aus ihnen, aus ihrer Mitte ausgewählt hatte, die er dann ganz eng genommen hat, die dann auch Apostel genannt werden. Und man kann kaum zwei miteinander vergleichen. Die waren sehr unterschiedlich. Die haben sich gestritten. Die hatten sehr unterschiedliche Erkenntnisse zu unterschiedlichen Zeiten. Und dasselbe muss man aushalten in der Gemeinde Gottes. Das Ziel aber ist dasselbe. Oder der Weg ist derselbe. Nämlich nach dem Empfang soll der Wandel sein in ihm. Es gibt keinen Wandel als Christ aus uns selber heraus. Das ist dann ein Fake, das ist nicht echt. Das kann auch vollkommen fromm sein. Aber es ist nicht in ihm. Wenn es nicht in ihm ist, ist es eigentlich nicht wert, Christ genannt zu werden. Und da fällt mir auf, wie sehr das im alten Bund schon vorgeschattet ist.
Vor was?
Vorgeschattet. Gott gibt Sarai einen neuen Namen und Abraham hat sich daran zu halten. Gott gibt Abraham einen neuen Namen und die ganze Umwelt hat sich daran zu halten. Aus Abraham wird Abraham, aus Sarai wird Sarah. Das heißt, sie kriegen tatsächlich von Gott eine neue Identität. Der Name ist extrem prägend. Und mit meinem Namen sehr zufrieden. Es gibt andere, die bedauern, um ihres Namens willen. Er möchte heutzutage Kevin heißen oder Lena oder so. Und trotzdem, wenn nicht ein neuer Name zugeteilt wird, was soll man machen? Christsein heißt, nicht nur mit dem Namen Christi genannt zu werden, sondern mit seiner Identität ausgekleidet zu werden. Und das hat mehrere Stufen gewurzelt, aufgebaut, befestigt. Ich habe das auch letzte Woche schon einmal angesprochen. Gewurzelt heißt für mich als Baumensch Fundament gelegt. Aufgebaut heißt Rohbau. spendet und befestigt, ist dann alles, was dazu gehört, vom Dach bis zu den Fenstern und Türen. Das ist tatsächlich ein Prozess, der nicht über Nacht geschieht. Und zwar in dem Glauben. So wie ihr gelehrt worden seid, überströmen in demselben Gedankengang. Das ist, wenn man so will, die vierte Stufe nach dem gegründet oder gewurzelt, aufgebaut, befestigt und überströmt. Das hat was mit Vollendung zu tun, mit abgeschlossen sein. Mitten in diese Basics, in diese grundlegenden Wünsche, kommt diese Warnung, passt auf, dass ihr nicht weggerissen werdet. Zwei Dinge werden dabei genannt, Philosophie und Überlieferung. Das sind die Dinge der Weisheit oder dessen, was man als Weisheit bezeichnet. Und gegen das, gegen die Philosophie hilft was? Was hilft gegen die Philosophie? Ja, und was ist Gottes Weisheit?
Die Furcht des Herrn.
Zum Beispiel. Gottes Weisheit ist die Einfachheit. 2. Korinther 2. Ja, alle, nicht das Weise vor den Menschen, aber 1 und 2. Nur beides gesagt. 1. Korinther 1 und 2. Das Weise Gottes ist, das törichte Gottes ist größer als alle Weisheit der Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als alle Stärke der Menschen. Und gegen Philosophie hilft die Einfachheit der Botschaft. Ich gebe das mal weiter als jemand, der die meisten dieser Kämpfe schon hinter sich hat. Weil ich natürlich lange mich damit auseinanderzusetzen hatte, oder intensiv, vielleicht nicht so sehr lange, aber intensiv. Ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, wo die Philosophie, doch die kommunistische Lehre, ganz extrem versucht wurde, jedem einzelnen Menschen nachzukommen. Und das ist die Einfachheit des Wortes Gottes, die mich daraus gefallen hat. Irgendwann zu entdecken, auch das Beste dieser kommunistischen Lehre, das war doch nichts als abgeschrieben, als verdient. Und alles andere kann man sowieso vergessen. Und das betrifft nicht nur diese Ideologie, sondern alles das, was als Weisheit dieser Welt verkündet wird. Die Einfachheit des Wortes Gottes. Und das hat tatsächlich was mit Furcht des Herrn zu tun. Und das ist tatsächlich auch der Anfang der Weisheit. Und ich kann immer nur an die Jungen dazu ermutigen, also halt es nicht jung, dazu ermutigen, das Wort Gottes, das Reden Gottes über alles zu stellen, was in dieser Welt irgendwie mal weggegeben hat. Und was anderes haben auch wir nicht weiter. Wir werden keinen Menschen überzeugen. Aber Gott ist einer, der auch die Weisen in ihrer List erhascht. Das heißt, durch solch ein einfaches Wort kann Gott auch jemanden erwischen, der sich für weiß, wie klug und gebildet hält. Das zweite Problem sind Überlieferungen. Was hilft dagegen? Genau. Regeln, genau. Na, es ist, also, man muss das ganz nicht umsehen. Ich halte keine Sache so für so unbeirrbar in den Traditionen wie das, was mit dem Glauben zu tun hat. Kann man überall sehen. Das hat Jesu waren die Pharisäer, die sich peinlichst an das Wort gehalten haben, in Verbindung mit den Überlieferungen der Väter.
Also ist der Punkt eigentlich der, man muss eigentlich immer auf diesen wahren Ursprung zurück und nicht auf diesen, was Menschen dazu gedichtet haben.
Ja, und wie kommt das? Wie geht das? Es ist gefährlich, wenn man das so sagt. Es ist wirklich gefährlich, weil ich bin in so einer Gemeinde aufgewachsen, die so sehr an dem Wort Gottes liegt. Ich habe das heute früh wieder gemerkt. Wir haben, Beate hat das für heute aus diesem Kalender näher zu dir gelesen. Und das ist von der Brüdergemeinde. Und es hat mich sofort geflasht, wie ich meine gesamte Kindheit über aufgewachsen bin. Diese eine Seite ist eigentlich weiter nichts als das Wort Gottes. Jede Argumentation mündet fast in einen wirklichen Übeltäter. Und ich liebe das. Aber das ist eine riesige Gefahr. Wenn es nämlich reine Überlieferung ist. Und gegen diese hilft nur Gottes Geist. Wir haben also hier Philosophie und Überlieferung. Begegnest du mit zwei Dingen. Die Philosophie des Menschen kommst du bei mit dem Wort Gottes, aber der Überlieferung der Menschen nur mit dem Geist Gottes. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil wir sonst mit allen Dingen gefangen werden. Auch das Missionswerk heißt Überlieferung, ganz klar. Welche? Ja. Nach welchen Überlieferungen arbeiten wir als Missionswerk? Zwei Dinge. Das ist erstens, ich will zumindest für den gesamten Vorstand die Abstinenz, die ja auf die biblische Grundlage zurückgeht. Wir haben die im A3 Texten festgemacht. Und an diesen 14 Regeln, die Gott damals direkt gesagt hat, wie wir arbeiten sollen. Wenn das aber sich verselbstständigt und es wird zum toten Gesetz, dann sind es weiter nichts als Überlieferung von Menschen. Das muss in jedem Projekt, in jedem Alltag eigentlich wieder neu umgesetzt werden. Gefragt wird her, was ist damit hier gemeint? Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir nicht erstarren in dem, was früher richtig war. Es ist gar keine Frage, die Reformation war eine außergewöhnliche Gnade Gottes. Was ist davon übrig geblieben?
Na, dass die
Kirchen
sich heute
entscheiden. Das wäre ja noch das Beste. Nein, dass man selbst gefällig ist, dass man ja zur richtigen Seite gehört. Wenigstens kein Katholik. Das ist alles. Das ist ein Jammer. Und deswegen, dieser Anspruch des Apostel Paulus ist bis zum heutigen Tag aktuell. Und deswegen ist es als Predigt für das neue Jahr fast nicht gekommen. Und ich bitte uns und ich bitte euch, auch dass ihr euch diese beiden Dinge mal unterschreibt. Zuzusehen, dass nicht jemand uns als Beute wegführt, durch Philosophie und durch eigenen Betrug nach der Überlieferung der Menschen. Philosophie kann man als Gefahr in der Regel noch erkennen, weil sie eben im Gegensatz zum Wort Gottes steht. Den Betrug durch Überlieferung, finde ich, ist schwer. Genau. Das ist ja das, was der... Wie kriegt der Teufel Eva? mit dem Reden Gottes und auch dem angeblichen Reden Gottes ein bisschen verfällt. Hat Gott wirklich gesagt? Er bezieht sich auf das Wort. Dreht das ein bisschen und sie schnappt danach. Und das, ihr Lieben, ist bis heute eine reale Gefahr, auch für die Gemeinde Gottes. Nach den Elementen der Welt, das ist auch eine merkwürdige Geschichte. Was sind Elemente der Welt? Grundlagen der Welt. Die Elemente, das sind die Grundlagen. So wie die Regeln in dieser Welt sind. Und deswegen ist das Reich Gottes nicht von dieser Welt. Und das finde ich schon eine Herausforderung, auch und gerade für Kirchen. Und das ist aus meiner Sicht der am meisten abweichende Punkt. Der am meisten abweichende Punkt dessen, was Weltkirche betrifft oder verfasste Kirche oder was das in der Öffentlichkeit wird. Dass sie versucht, nach den Regeln dieser Welt zu spielen und nicht das Reich Gottes im Blick hat. Nicht nach den Elementen der Welt. Wirklich, das Wort nicht. Oder streicht euch das.
Ist ja jetzt, wird ja jetzt ganz aktuell, dass die Erde den Menschen wieder in dieser Lebendigung. Die Menschen sollen der Erde wieder untertan werden, also diesen Elementen eigentlich. Ne?
Ja.
Das ist der Angriff, der das alles.
Alle diese Dinge, die wir sehen, diese Regeln, die in der Welt gehen, gelten für die Nachfolger Jesu nicht. Umgedreht. Die Regeln Gottes sollen für die ganze Welt gelten. Das ist das, was wir beim Vater uns auch beten. Dein Wille geschehe, wie im Himmel. Also, das ist unser Ziel. Das ist das, was wir wirklich erwarten dürfen. Da stimme ich dir ganz zu, Horst, wenn er sagt, Gott stellt uns in solche Herausforderungen, damit wir den Glauben bewahren. Gott bringt uns in Konfrontationen mit den Schwierigkeiten dieser Welt. Nicht damit wir uns darunter einrichten oder da hinein zu wirken versuchen, sondern dass wir Gottes Pläne und Ziele da hinein sprechen, damit er es tut. Wir spielen nicht nach den Regeln dieser Welt. Deswegen werden wir gehasst. Deswegen passen wir da nicht hinein. Deswegen ist ein Kind Gottes immer ein Störfaktor für den Fürsten dieser Welt. Das ist das Problem. Die Elemente dieser Welt stehen unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt, wenn ich das sage. Und das, ihr Lieben, gilt es auch im Blick auf die Wiederkunft Jesu zu zerstören. Nicht, dass wir uns darunter stellen, sondern dass wir das für unwirksam erklären. Und wenn wir zurückgucken an die letzten 2 Jahre, jetzt im Moment wird festgestellt, dass zum Beispiel der Verbot von Präsenzgottesdiensten unzulässig war. Aber 2 Jahre lang haben sich fast alle daran gehalten. Kleine Gemeinden sind dagegen aufgestanden. Und jetzt ist festgestellt, dass es war unrecht.
In welcher Hinsicht denn?
Na, wegen Corona zum Beispiel.
Naja, aber wenn es so ansteckend ist und war, das hat man ja auch immer gesagt, dass es viel.
Es hat doch nichts geändert. Der Eingriff in die. Es gab ja einen Haufen anderer Schutzverordnungen. Ja, also Maskenpflicht und Hände Desinfektion und alle diese Abstandsregelung und Lüften und alle diese Dinge. Und abgesehen davon, dass vieles davon auch nicht geholfen hat, war der Eingriff in die Religionsfreiheit unrechtmäßig. Aber kaum jemand ist dagegen angegangen und umgedreht. Die größte Druck ist dann von Seiten der angepassten Gemeinden gemacht worden. Das ist nur ein kleines Beispiel. Wir werden immer wieder auf solche Punkte stoßen, dass das, was Gottes Weg für sein Volk ist und das, was in dieser Welt allgemein gilt, nicht zueinander passt. Den, also hier wird es begründet, den in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle Gottheit leibhaftig und er ist als Haupt über jede Gewalt und Fürstentum gesetzt. Und Gewalten und Fürstentümer werden genannt, in anderen Zusammenhang, die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Fürstentümer und Gewalten sind die unsichtbaren Mächte, die hinter solchen politischen oder wirtschaftlichen oder militärischen Entscheidungen oder sozialen Entscheidungen stehen. Davon ist Jesus Christus das Haupt, und zwar das alleinige Haupt. Und dann kommen wir zu dem zweiten Text, den wir beim letzten Gottesdienst noch nicht hatten. Und das knüpft tatsächlich an dem, was wir vorhin gehört haben, von Hagar, was über diesem Jahr steht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Hier haben wir eine der klarsten Herleitungen, dass die Nachfolge Jesu das Hineintreten in den Adam, in den abrahamitischen Bund bedeutet. Und zwar in der eigentlichen Bedeutung. Das Hineintreten in diesen Bund des Glaubens geschah zur Zeit Abrahams und Moses und Davids und noch der Apostel durch die Beschneidung. Und zwar am Fleisch. Jedes männliche Neugeborene sollte am achten Tag beschnitten werden. Das richtig gilt es heute ebenfalls. Der Tag der Beschneidung. Ich glaube, das wird noch in manchen Gemeinden auch so gefeiert. Ich glaube, in den Orthodoxen ist der heutige Tag, 8 Tage nach dem 24., als Tag der Beschneidung Jesu gefeiert. Das war der Tag, an dem Messias das Zeichen dieses Bundes vollzogen wurde. Dort noch am Leib. Für die an ihn Gläubigen. Dieses Zeichen des Bundes ist gleichzeitig an jedem Christen vollzogen. Nicht durch eine zweischiebige Beschneidung, sondern die Beschneidung des Herzens und eine viel weitergehende, hier wird beschrieben, durch das Ausziehen des Fleisches. Das kleine Stückchen Vorhaut ist ja eigentlich nur symbolisch. Ja, das Glied des Mannes ist reines Fleisch, da ist kein Knochen oder sowas drin. Und wurde symbolisch dieser Schnitt gemacht, dass etwas von dem Fleisch entfernt wird. Empfindlichste Teile, individuellste oder persönlichste Teile. Das ist ein Zeichen, dass die Taufe genauso in unser individuellstes hineinschneidet. Das wird selten gepredigt, das wird noch seltener ernst genommen. Aber Jesus nachzufolgen bedeutet, dass unser natürliches Wesen komplett beendet wird. Mit ihm begraben in der Welt. Aber auch mit ihm auferweckt. Das gilt es im Glauben dann anzunehmen, aber das ist ein Fakt. Und wenn ich sage, das ist ein Fakt, heißt das, Gott selber sorgt dafür, dass tatsächlich alles an unseren eigenen Ideen, Wünschen da hineingegeben wird. und dass Gottes Plan, Gottes Ideen und Gottes Berufung für unser Leben zum Tragen kommt. Das ist schön. Ab dem Moment, wo wir uns nicht mehr dagegen wehren. Bis dahin ist das sehr mühsam. Ist es wirklich ein Sterben? Manche Leute sterben wahrscheinlich schneller, andere kämpfen um ihr Leben. Und das bedeutet es auch nicht. Es gibt Menschen, die kämpfen um ihr Leben.
Und da ist es so schwer, Leute oder andere dazu zu nehmen.
Genau, weil es mit weniger nichts zu machen ist. Genau, solange ein Mensch verzweifelt an seinem eigenen Ich festhält, tritt er nicht in diese Fülle, in dieses Vollendetsein des Christseins hinein. Und es gibt natürlich so alte Glaubenslieder, die aber völlig aus der Mode gekommen sind. Hast du dich früh dem Herrn geweiht, so schön dein Leben sein? Was bei der Aussage versäumt, holst du im Herbst nicht ein. Ja, das sind so alte Erfahrungsberichte oder Lieder. Und die jungen Leute unter uns werden merken oder wissen, dass diese Sehnsucht in ihnen ist, wenn ihr einmal Jesus angenommen habt, ist diese Sehnsucht der ganzen Gabe da. Und gleichzeitig schreitet alles dagegen. Wenn das dann vollzogen ist, wenn wir durch diesen schmerzhaften Prozess hindurchgegangen sind, sind wir auf der Straße des Sieges. Weil das mit der Kraft Gottes zu tun hat, die wirksame Kraft Gottes, mit auferweckt durch die wirksame Kraft Gottes. Ihr Lieben, dieser neue Weg ist nicht mit eigener Kraft zu gehen. Gott sei Dank. Die würde nie ausreichen. Aber die wirksame Kraft Gottes ist ausreichend, um dieses Leben des Glaubens zu führen. Die gilt es jeden Tag neu von ihnen in Empfang zu nehmen, dankbar zu genießen und einzusetzen. So wie Nahrung. Das, die empfangen wir, genießen sie dankbar, wenn wir einigermaßen vernünftig sind, verständlich. Und versuchen damit so viel wie möglich, oder gestärkt damit, so viel wie möglich Gutes zu tun. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und in der Vorrat eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben. Ihr Lieben, das ist eine abgeschlossene Tatsache. Nochmal, das, was Gott für uns getan hat in Jesus Christus, ist fertig. Die Vergebung aller unserer Sünden ist geschehen, ob wir das annehmen oder nicht. Er ist fertig damit. Er beachtet es nicht. Also nicht so sehr klug, wenn wir selber mal wieder von rumfummeln. Wir werden es merken, wenn wir das dort lassen, wo Gott es hat, dass das tatsächlich eine Quelle der Kraft für unseren Alltag ist. Dass wir uns nicht mehr beschäftigen müssen mit dem Versagen von damals oder von gestern oder vielleicht auch von heute. Vorbei, nächsten Schritt. Hingefallen, aufstehen, ohne Richten weitergehen. Dieses kleine Bild, aber das stimmt. Er hat alle Vergehungen vergeben. Und zwar wann? Steht im nächsten Vers. Es steht hier im nächsten Vers. Als er die gegen uns stehende Handschrift ans Kreuz nagelte. Es wird immer bei diesem Kreuz des Bildern, ja, diese Inschrift mit bedacht in sich. Ja? Jesus, Nazarenus, Rex, Judiare. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und man denkt immer an diese vier Buchstaben. Aber das Eigentliche, was dort an das Kreuz genagelt worden ist, ist das Gesetz des Mose. Denn diese beiden Steintafeln, das hat gegen den Menschen gezeugt, und zwar von damals an. Das ist das, was Jesus sagt, es ist vollbracht. Es ist erfüllt. In ihm. In ihm ist das Ja und das Amen. Und da steht dann nicht mehr, verflucht sei, wer das und das nicht tut und gesegnet, wer das getan hat, sondern Jesus hat diesen Fluch mit ans Kreuz getragen. Das steht, aber wenn das einmal erfüllt ist, dann ist gut. Wenn der Kredit einmal abbezahlt ist, dann braucht das nicht. Dann kann keiner mal kommen und sagen, na, du hast doch jetzt 30 Jahre lang jeden Monat 560 Euro bezahlt. Willst du nicht weitermachen? Nein, das ist fertig.
Außer man muss die Flaschen bei Gott halten, das müssen wir machen.
Das kommt noch dazu. Ja. Das ist ausgelöscht. Die Schuld steht drin, das ist richtig. Das sollte man dann wirklich machen. Ja. Abgezahlt, ja, aber die uns entgegenstehende Satzung ist noch da, also bitteschön. Das heißt, im Glauben das anzunehmen, was schon passiert ist. Löschung beim Notar. Manchmal ist es bequem, die drinnen zu lassen, weil man dann die nächste Schuld nämlich relativ leicht wieder kriegt. Nächsten Kredit habe ich jetzt gerade von Gabi erfahren. Wir stehen vor einer Löschung, in der gesehen, weil alles abgezahlt ist. Das Werk hat alles abgezahlt, aber wir überlegen noch, ob wir das wirklich löschen lassen. Wenn sie nämlich drinnen steht, kann man schnell die nächsten Schulden machen. Und ich denke, manchmal funktioniert es bei Christen auch so. Die lassen sich die Schuld stehlen, weil sie denken, naja, wir werden ja doch wieder sündigen. Dann beichten wir neu. Und dann bitten wir wieder um Vergebung und fühlen uns wochenlang schlecht und machen immer so weiter. Oder sie treten einmal raus und sagen im Namen Jesu den Preis, dass er alle diese Schulden für mich bezahlt hat, werde ich ein neues Leben finden. Und zwar eines, siegreich. Was über diese ganzen Dinge schon einen endgültigen Sieg errungen hat. Und das muss man dann üben. Und das geht, wir haben ja Beispiele unter uns, die haben nach Jahren die Zigaretten beiseite gelegt, das war eine Weile so ein bisschen kitzelig, und dann ist das fest. Nur als ein kleines praktisches Beispiel. Und indem er diese Satzungen aus der Mitte weggenommen hat, indem er sie an das Kreuz nagelte, hat er auch die Fürstentümer und Gewalten ausgezogen. Hat er denen die Macht genommen. Was ist das Problem der Sünde? Was ist das schlimmste Problem der Sünde? Das größte Problem der Sünde ist, wenn man mal, ich sag mal so, gesündigt hat und sich umdreht und weiterläuft, ist das noch nicht die Katastrophe als das, was Sünder immer mit sich bringt. Diese ewige Anklage, diese ewige Belastung des Gewissens, diese ewige verurteilende Stimme, die sagt, weil du das gemacht hast, wird kein. Ja, wird Gott nicht mehr auf dich hören, kannst du nicht mehr glauben, hast du deine Errettung verspielt, du wirst gescheitern, machst du das immer wieder. Und das ist das eigentlich Zerstörerische. Und das ist das, was Jesus weggenommen hat, an das Kreuz genagelt und damit den Mächten die Macht, die Gewaltfehler über den Menschen. Das, was den Glauben zerstört, das, wenn es heißt, das gute Gewissen, was wir behalten sollen, weil wenn man das gründlich steht, scheitert man im Glauben, macht man Schiffbruch. Allein wenn man Schiffbruch im Glauben. Das ist das eigentliche Problem, dass diese Betrug der Sünde sagt, du bist verdammt, du hast verkackt, es wird nicht mehr. Und damit die Mächte Gewalt ausüben über den, auch über den Christen, um ihn möglichst immer weiter und dann auf Dauer von Gott wegzuschieben. Dies ist erledigt, das ist auch erledigt. Das hat Jesus auch erledigt. Das ist am Kreuz jedenfalls beiseite. Wenn wir mit dem Christus gestorben sind, dann sind wir tot. Haltet euch der Sünde für gestorben. Das heißt es. Wir sind ja sowieso gestorben. Mit dem Annehmen des Christus, mit dem getauft in seinen Tod hinein, ist die Sache für Gott erledigt. Hüten wir uns dafür, davor, dass wir immer wieder uns dort wieder zurückholen lassen. Für Gott ist es vorbei. Er sieht uns in Christus als neue Geschöpfung. Das heißt also nicht mehr Frank mit all seinen Bemühungen, sondern Christus in mir. Und deswegen gehört ihm auch alle Ehre. Logischerweise. Tue ich was Gutes? Ist nichts für meine Schulter, sondern zu seiner Ehre. Tue ich was Schlechtes? Ist es schon gerichtet. Nützt es nicht, verpasse ich Zeit. Schädige ich möglicherweise noch andere. Aber es ist ohne Bedrückung. Es ist ohne diese zerstörerische Macht, dass ich mich immer neu damit beschäftige. Blick auf den, der am Kreuz gestorben ist. Man stirbt nicht nur einmal. Und dann ist man der Sünde gestorben. Und dann gilt es, das auch mal so zu lassen. Und nicht immer wieder zu versuchen, da rauszukommen und da zurückzugehen. Nach vorne. Mit dem Christus. In dem Christus. Durch Christus. Hört sich vielleicht für den einen oder anderen etwas ungewohnt an. Will auch im Alltag trainiert werden, hineingetreten und da drin geblieben. Aber genau das ist der Weg des Sieges. Und das ist das, was uns für dieses neue Jahr gesagt wird. Indem er in sich selbst über sie eintreten hielt. Deswegen unser Blick weg von uns, sowohl von unseren Fähigkeiten als auch von unserem Versagen. Wirklich. Weg von uns. Sowohl von unseren Fähigkeiten als auch von unserem Versagen. Immer wieder. In ihm kann ich alles, was berühren. Amen. Amen.